mit Fabian Töpel. Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? Wir haben uns heute ein sehr umstrittenes Thema vorgenommen, bei dem auch zu Hause gern heftig diskutiert wird und über das jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Es geht um die Impfpflicht. Nicht die Impfung gegen Corona, sondern die Masernimpfpflicht.
Ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man die Kinder impft, weil vor 30 Jahren hat man ja seine Kinder auch geimpft.
Ich denke mal, alle notwendigen Impfungen, die sollte man eigentlich auch machen.
Ich denke, für Kinder ist das wichtig, weil es einfach eine sehr, 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 sehr heftige Erkrankung ist.
Ich glaube, um Menschen zu überzeugen, müssen ein paar Menschen an solchen Krankheiten sterben und dann müssen sie das eigenständig wollen. Und ich glaube, damit schafft man mehr sozialen Frieden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Position ist an der Stelle.
Ich sitze hier zusammen mit Gigi Deppe und diese Stimmen auf der Straße hat Stella Macher für uns gesammelt. Gigi, das klingt jetzt erstmal so, als wäre die Mehrheit für eine Impfpflicht. Woran mag das liegen?
Also das hat mich auch überrascht, ja, dass die Stella solche Reaktionen da eingesammelt hat. Denn die Impfpflicht in Kitas und Schulen, die hat ja durchaus für viele Diskussionen gesorgt. Vielleicht hängt es aber auch mit dieser ganzen Diskussion um die Corona-Impfung, um eine mögliche Impfpflicht zusammen, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, darüber kontrovers zu diskutieren. Oder die Leute, die dagegen sind, die sagen nichts mehr.
Vielleicht liegt es aber auch an der Impfung selbst. Ich selbst habe meine Mutter mal gefragt, ob ich geimpft wurde. Und das war der Fall in den 80er Jahren. Und diese Impfung, die ist ja auch schon lange als Kombinationsimpfstoff mit Röteln und Mumps im Einsatz. Gigi, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis 2020 eine Impfpflicht umgesetzt wurde?
Ja, da war es ganz interessant nachzulesen, was jetzt das Verfassungsgericht in dieser Entscheidung aufgeschrieben hat. Also die haben diese ganze Geschichte mal aufgerollt. Und zwar war es so, dass in den 50er und 60er Jahren, als es die Impfung noch nicht gab, tatsächlich bis zu 470 Menschen pro Jahr in Deutschland an Masern gestorben sind. Weltweit sterben heute immer noch viele Menschen daran, wobei das in den reicheren Regionen der Welt wohl nicht mehr der Fall ist. Aber von 2014 bis 2018 gab es bei uns immer noch etwas über 3000 Masernfälle. Und 2015, nach einem größeren Ausbruch von Masernerkrankungen in Deutschland, gab es dann einen sogenannten nationalen Aktionsplan. Und dann kam auch noch ein Präventionsgesetz. Also die Eltern mussten nachweisen, wenn sie ihr Kind angemeldet haben, dass sie sich beraten haben lassen über die Impfung. Das wurde dann nochmal verschärft. Jetzt sollten die beratungsresistenten Eltern ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Und Jens Spahn sagte, nein, das ist alles zu wenig 2018. Wir brauchen bundesweit eine Impfquote von 95% für die zweite Masernimpfung, damit diese ansteckende Viruserkrankung ausgerottet wird. Und deswegen gibt es eben diesen Paragraphen im Infektionsschutzgesetz, der seit März 2020 für alle Neuanmeldungen, also für Kitas, Tagesmutter oder Schule, verpflichtend sagt, die Kinder müssen geimpft sein, sonst dürfen die hier nicht herkommen. Sie werden nicht aufgenommen. Und wenn die Eltern den Nachweis nicht vorlegen, dann ist es in der Schule so, dass die Kinder trotzdem kommen dürfen, weil es ja die Schulpflicht gibt. Aber die Eltern müssen ganz schön hohe Bußgelder zahlen.
Ich habe mal in Köln gewohnt und das war in Ehrenfeld und eigentlich so ein sehr hipper Stadtteil. Aber da war das durchaus auch ein Problem, dass viele Kitas da zeitweise geschlossen werden mussten wegen Masernausbrüchen. Also das war durchaus ein Problem und das ist natürlich einerseits nervig für die anderen Eltern, aber auch gefährlich für viele Kinder. Und warum Masern so gefährlich sind, das hat uns unsere Kollegin Anja Braun aus der Wissenschaftsredaktion erklärt.
Masernviren sind hoch ansteckend. Sie verbreiten sich durch Tröpfchen von Mensch zu Mensch und können in der Luft bis zu mehreren Stunden überleben. Fast jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem Erkrankten führt zu einer Ansteckung und das gelingt auch aus einigen Metern Entfernung. Das bekannteste Symptom der Masern ist ein fleckiger Hautausschlag. Daneben haben Erkrankte oft grippeähnliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schnupfen, Fieber, Husten oder auch Bindehautentzündung. Fies ist, dass die Masernerkrankung lang anhaltend, und zwar mindestens ein Jahr lang, das Immunsystem schwächt. Und schon bei einer von 10 an Masern erkrankten Personen treten Komplikationen auf. Am häufigsten Durchfall, Mittelohrentzündung und Lungenentzündung. Bei einer von 1000 Masernerkrankungen kommt es zu einer akuten Entzündung des Gehirns mit Schädigung von Nervenzellen. 10-20% der Patienten sterben daran. Weitere 20-30% leiden unter bleibenden Schäden des zentralen Nervensystems, unter Behinderungen und teilweise auch Erblindung. Besonders gefürchtet, aber auch sehr selten, ist eine Spätfolge der Masernerkrankung, bei der Masernviren 5-10 Jahre nach der vermeintlich überstandenen Erkrankung Nervenzellen im Gehirn angreifen. Aber gegen Masern kann gut und sicher geimpft werden. Hohe Impfquoten tragen zu einer deutlichen Eindämmung der Viruszirkulation bei. So ist vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2016 die Zahl der Masern-Todesfälle weltweit um 84% gesunken, so die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Mit der Masernschutzimpfung kann auch ein sogenannter Herdenschutz aufgebaut werden. Wenn 95% der Bevölkerung einen Schutz gegen Masern haben, ist auch der Rest der Menschen, der sich möglicherweise aus Krankheitsgründen nicht impfen lassen kann, mitgeschützt. Laut zahlreichen weltweit durchgeführten Studien wirkt eine einmalige Impfung bei Kindern und Jugendlichen bereits zu 92%. Da ein geringer Prozentsatz der Geimpften nicht auf die erste Impfung gegen Masern reagiert, wird eine zweite Impfung empfohlen. Die erhöht die Wirkung auf 95-100%. Und nach der zweiten Impfung ist man in der Regel lebenslang immun.
Also das klingt eigentlich so, als müssten alle dafür sein, oder? Aber nein, manche sagen, dass das Risiko dieser Impfung einfach zu hoch ist und sie wollen selbst darüber bestimmen. Aber Gigi, wer hat denn jetzt überhaupt Verfassungsbeschwerde erhoben?
Das sind Eltern von Kindern, die im Kindergartenalter sind, die entweder nicht in die Kita konnten oder nicht zur Tagesmutter, weil sie eben diesen Nachweis nicht vorlegen können. Also es würde auch reichen, wenn die Eltern sagen, unser Kind hat schon Masern gehabt, das kann man auch belegen. Aber bei den Kindern war es so, die haben sie noch nicht gehabt und sie konnten das halt nicht belegen. Und deswegen sind sie vor Gericht gezogen. Wir haben damals 2020 auch das gefilmt, wie sie die Verfassungsbeschwerde eingelegt haben. Und jetzt ist es so, jetzt sind wir nochmal auf die Eltern zugegangen, haben gesagt, wollt ihr nicht nochmal begründen, was ist denn eigentlich euer Motiv und so, wir wollen das auch verstehen. Und da wollten die Eltern aber partout nicht vors Mikrofon, das kann man ja auch verstehen, wir haben es vorhin schon gesagt, das Impfung ist jetzt wirklich ein sehr großes Streitthema seit Corona. Aber wir wissen natürlich aus den schriftlichen Stellungnahmen, was das Problem der Eltern ist. Für sie ist die Impfpflicht ein unzulässiger Eingriff in das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit und in das Erziehungsrecht der Eltern, also Grundrechte aus dem Grundgesetz. Und sie sagen auch, das ist ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung. Unsere Kinder werden schlechter behandelt als andere. Jetzt ist es so, mündlich geäußert hat sich doch jemand, nämlich der Verein der Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Die haben die Eltern beraten und dieser Verein durfte auch beim Verfassungsgericht eine Stellungnahme abgeben. Alexander Konietzki von diesem Verein, der erklärt, warum er und seine Mitstreiter gegen die Impfpflicht sind.
Wir sind gegen die verpflichtende Impfung gegen Masern, weil jeder Patient die freie Entscheidung haben sollte, bei einer prophylaktischen Maßnahme selber darüber zu entscheiden, ob er diesen Schutz für sich in Anspruch nimmt oder nicht. Und insgesamt ist das die Grundlage eigentlich jeden ärztlichen Handelns, dass wir im informierten Miteinander diese Entscheidung gemeinsam treffen.
Es gab ja jetzt schon eine Entscheidung 2020 im Mai, das war im Eilverfahren. Wieso hat das jetzt nochmal so lange gedauert, bis diese endgültige Entscheidung kam?
Das ist natürlich das normale Prozedere. Also die Eltern hatten zum Teil beantragt, dass das Gericht, das Verfassungsgericht sehr schnell entscheidet, ob das nicht gestoppt werden muss, das Gesetz. Und da haben die Verfassungsrichter im Mai 2020 gesagt, nein, wir stoppen das nicht, wir wägen das ab. Und da waren schon Argumente erkennbar, die jetzt auch eine Rolle spielen. Sie sagen nämlich damals schon, es ist so, dass ja auch es um den Schutz der Allgemeinheit geht. Und wenn wir das jetzt abwägen gegenüber dem Elternrecht, die Eltern müssen ja nicht unbedingt ihre Kinder in die Kita geben, wenn sie das nicht wollen.
Naja.
Und so hat das Gericht damals argumentiert. Und so argumentieren sie ja jetzt auch ungefähr wieder. Und dann war auch noch ziemlich wichtig, dass es eine Entscheidung in Straßburg gab, zur gleichen Zeit vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hatte eine Impfpflicht aus einem anderen Land, nämlich aus Tschechien, zu beurteilen. Und der hat sehr deutlich gesagt, die Staaten sind frei, die können entscheiden, dass sie das für die Gesundheitsfürsorge einführen, eine Impfpflicht. Allerdings dürfen sie vielleicht nicht zu streng sein, wenn jemand dagegen verstößt. Also die Sanktionen dürfen nicht zu hoch sein. Deswegen hat man schon so ein bisschen damit gerechnet, dass das Verfassungsgericht jetzt in der Hauptsache, also in der endgültigen Entscheidung, aussagt, wir lassen das durchgehen.
Und nun hat das Bundesverfassungsgericht also entschieden, es darf eine Masernimpfpflicht für den Kita-Besuch und für den Besuch bei der Tagesmutter geben. Ich frage da mal meinen Kollegen Klaus Hempel, wie hat das Gericht das nun begründet?
Also das Bundesverfassungsgericht erkennt zunächst einmal durchaus an, dass es sich bei der Impfpflicht um einen wirklich erheblichen Eingriff in die Grundrechte von Kindern und Eltern handelt. Das sei aber, sagen die Richterinnen und Richter, nicht unverhältnismäßig. Und dann führt das Gericht etliche Gründe dafür an. Die Impfung schütze insbesondere besonders gefährdete Personen. Das sind zum Beispiel Säuglinge oder Schwangere, die nicht geimpft werden können. Und die Richterinnen und Richter verweisen auf die hohe Ansteckungsgefahr bei Masern. Bei schweren Krankheitsverläufen könnten Menschen sterben. Und daraus ergebe sich eine besondere Schutzpflicht des Staates für die gesamte Gesellschaft. Und dieser Aspekt, der spielt in der Entscheidung wirklich eine besonders wichtige Rolle. Und dann kommen weitere Argumente hinzu. Bei der Impfung würden in der Regel nur milde Symptome und Nebenwirkungen auftreten. Echte Impfschäden seien extrem unwahrscheinlich. Und wer seine Kinder nicht impfen lassen wolle, der könne deren Betreuung im privaten Bereich auch selbst organisieren. Das bleibe auch ohne Impfung weiterhin möglich.
Gigi, du hast ja schon gesagt, dass du das eigentlich auch so erwartet hattest. Allerdings geht es ja gar nicht nur um den Impfstoff gegen Masern, sondern in Wahrheit um einen Kombi-Impfstoff. Isoliert gibt es den Impfstoff fast gar nicht mehr in Deutschland. Der wird nämlich nur noch zusammen mit Impfstoffen gegen Mumps und Röteln oder sogar noch Windpocken geimpft. Hat das eine Rolle gespielt, Klaus?
Das war auch einer der Gründe, warum die Eltern hier geklagt haben. Die gesetzliche Vorgabe ist hier etwas unklar formuliert hinsichtlich der Frage, was ist eigentlich von der Impfpflicht umfasst? Und das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, also eine Kombi-Impfung auch gegen Mumps, Röteln oder Windpocken, das ist in Ordnung, aber mehr darf nicht hinzu.
Ja, und wie findest du das jetzt?
Also das ist für mich ein sehr kritischer Punkt, ja, dass das Gericht sagt, Kombi-Impfstoffe sind erlaubt, das ist auch zumutbar. Ich denke, im Verfassungsrecht ist es ja eigentlich ganz klar, man darf den Leuten nur einen Eingriff zumuten, wenn es sich wirklich um das mildeste Mittel handelt. Und die Verfassungsrichter schreiben ausdrücklich, diesen Mono-Impfstoff nur gegen Masern, den gibt's noch, den gibt's nämlich in der Schweiz. Mhm. Und wer das haben will, der soll das bitte da bestellen und dann auch extra zahlen. Pech gehabt, sage ich mal. Das finde ich etwas unbefriedigend. Ich finde, dass die Verfassungsrichter durchaus hätten sagen können, eine Belastung der Impfgegner so wenig wie möglich, eben dann eben auch nur den isolierten Impfstoff. Und ich glaube, dass die Pharmaindustrie den auch parat gestellt hätte, wenn die Richter jetzt so eine Richtung vorgegeben hätten.
Ja, wie gesagt, Impfpflicht ist ein total kontroverses Thema, gerade in den letzten Jahren. Wir haben eben schon mal kurz das angedeutet, die Corona-Impfpflicht für alle, die ist ja nicht gekommen. Aber kann man irgendwie etwas daraus herleiten aus dieser Entscheidung?
Ich denke, man muss doch auf jeden Fall sehen, dass die wissenschaftliche Grundlage eine andere ist. Bei Masern ist es eben schon sehr erforscht, während bei Corona es noch sehr viele Fragezeichen gibt, was das alles für Auswirkungen hat, wenn man geimpft wird. Also da wäre ich mit voreiligen Schlüssen vorsichtig. Es ist natürlich so, dass das Verfassungsgericht bei allen Corona-Entscheidungen doch relativ großzügig war gegenüber dem Staat. Das wurde ja teilweise auch kritisiert. Aber trotzdem glaube ich, dass man die Analogie nicht ziehen kann, dass man sagen kann, nur weil das jetzt bei den Masern so ausgegangen ist, wäre eine allgemeine Impfpflicht bei Covid-19 auch okay. Also ich glaube, das wäre etwas zu schnell geschossen.
Jetzt gilt diese Entscheidung ja für Kitas und Tagesmütter. Wie sieht es denn bei Schulkindern aus?
Das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das war jetzt in der Berichterstattung nicht so ganz klar. Das ging auch ein bisschen durcheinander, weil eben so getan wurde, als würde diese Entscheidung jetzt auch für Schulkinder gelten. Wenn man die aber aufmerksam liest, diese 66 Seiten, dann stellt man fest, da steht nicht einmal das Wort Schulkind drin. Also es geht jetzt nur um die Verpflichtung für Kita-Kinder, also Kinder im Vorschulalter. Und es haben ja eben auch nur Eltern von Kindern in dem Alter geklagt. Also deswegen hat das Gericht bestimmt sich nicht bemüßigt gefühlt, da überhaupt was zu sagen. Es heißt, dass bei Gericht da noch was liegt. Mal sehen, ob das jetzt großartig anders ausgeht, ist die Frage. Aber es ist jedenfalls für die Schulkinder grundsätzlich noch offen. Denn da muss natürlich auch abgewogen werden, da gibt es die Schulpflicht und so weiter. Da in diesem feintarierten Abwägungsprozess muss man da noch ein bisschen genauer überlegen. Und ich denke, das will das Gericht auch tun.
Mhm. Weil derzeit gilt ja auch die Masernimpfpflicht an Schulen. Und dann ist aber die Konsequenz, dass die Eltern mit einem Bußgeld belegt werden können. Aber die Schulpflicht gilt immer noch.
Das heißt, das Kind muss auf jeden Fall in die Schule gehen, kann sich jetzt so nicht drücken und soll sich auch nicht drücken. Es ist aber sicher, also ich erwarte das eigentlich, dass das vor Gericht kommt. Wenn die ersten Eltern Bußgelder bekommen, dann werden die garantiert vor Gericht ziehen. Das ist ja eine sehr emotional aufgeheizte Angelegenheit.
Danke, Gigi. Das war sehr spannend. Und das war der Radioreport Recht für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Fabian Töpel.